Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Seid herzlich gegrüßt, liebe Sportsfreunde, zu einer weiteren Folge hier auf Kick and Talk. Schön, dass ihr wieder da seid. Gruß in die Runde zu Sugar Daddy Erik und Your Mama Niklas. Ihr habt Erik, du hast gerade vorhin verpasst, Niklas im kompletten Oberkörper frei. Das sah aus wie wirklich der eine Freund am Donnerstag, der eine arbeitslose Freund am Donnerstag, der denkt, ey, komm jetzt hier, nochmal Playstation an, online spielen, 0 Uhr abends. Denke mir so, ey Bruder, ich habe auch was zu tun, was ist denn los?
Aber so fühlt man sich so aktuell, finde ich, bei den Temperaturen und gefühlt ja, Tode.
Ich habe vorhin geduscht und habe geschwitzt, als ich rausgegangen bin.
Ja, genau, so ist es. Also am Wochenende ohne Scheiß, ich habe bestimmt, wenn es hochkommt, über die 3 Tage verteilt, Freitag, Samstag, Sonntag, 4-mal geduscht. Also das ist schon für meine Werte relativ viel.
Ja, weißt du, was noch asozialer ist? Unser Jahresbeitrag im Hallenbad kostet 400 Euro. Was? Da kostet doch nicht mal eine Jahreskarte in der Bundesliga so viel, Alter.
Ja.
Sind doch krank. Da, nee, ich habe meinem Vater vorhin gesagt, ey, morgen lass mal schwimmen gehen, schau mir die Preise an. Ja, 1,5 Stunden, 4,50. Denk mir so, okay. Scroll weiter runter. Jahreskarte Erwachsener, 400 Euro. Ich denke mir, hast du einen Arsch offen oder so? Naja, über Schwimmbad wollten wir eigentlich nicht reden.
Titel aber heißt. Ist eine nette Einleitung auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, Alter. Titel heißt, wollten wir wählen, oder keine Ahnung, ich habe es mal in den Raum geworfen: The Good, the Bad and the Ugly Erkenntnisse des ersten Spieltags. Ja. Fangen wir mal mit dem Guten an. Mit dem Guten. Ich weiß jetzt nicht, ob Bayern 4-0 gut oder schlecht ist für dich. Da muss man zwei Sichten betrachten. Aber ich würde mit Leverkusen anfangen. Das war tatsächlich ein gutes Spiel, aber welches meiner Meinung nach einfach unentschieden aus hätte gehen müssen. Also da hat Leverkusen noch gegen Ende wirklich, wirklich Glück gehabt. Auch dieser Pfostentreffer am Ende. Das Ding hätte auch 3-3 ausgehen können und war auch eigentlich so vom Spiel her ein bisschen verdient. Nichtsdestotrotz hat mich das Ganze nicht überrascht. Ich meine, wir haben ja in den letzten Folgen so Leverkusen als, ja, so wie wir jetzt nicht underrated sagen, ich glaube, das wäre jetzt eine Beleidigung für Xavi, Alonso und die Jungs, aber wir haben sie eigentlich schon gut geschätzt und sie fangen tatsächlich auch so gut an, schlagen den Supercup-Sieger mit 3-2, exzellente Tore, exzellente Spielweise, man hat nicht mal das Gefühl, dass ein Diaby fehlt, der Homeboy vorne, wie heißt denn der nochmal, der
Stürmer?
Wer?
Boniface.
Boniface, genau, Boniface, so. Ja. Wie oft ich den Namen gehört habe, richtig krass. Also, der ist ein wuchtiger Stürmer und den bin mal gespannt. Also, Xavi Alonso hat auf jeden Fall eine nice Truppe für die Saison. Und daher eigentlich für mich nicht so ein Schocker, ne? Das gegen Leipzig aus Sicht Leverkusen.
Nee, absolut nicht. Also, mein Ergebnistipp in den ganzen Kicktipp-Runden war auch zufälligerweise 3-2. Da habe ich mal 4 Punkte geholt. Yeah. Ich fand auch vom Spielerischen her, also man hat schon gemerkt, dass Xabi Alonso das mit den Einwechslungen das 3-2 dann halten will und sie das ganz clever runterspielen wollen. Klar hatten sie an manchen Stellen dann auch Glück mit Openda, unglücklich, kommt vielleicht sogar in jeden Saisonrückblick, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass er den unbedingt machen muss, weil er verstolpert vorher schon so ein bisschen und dann... Ja, also es war in Summe schon unglücklich.
Ein bisschen Glück ist ja auch drin, das wollte ich sagen.
Ja, ein bisschen unglücklich in seiner Aktion war es schon. Sah halt auf jeden Fall ein bisschen trottelig aus, dass er den nicht reinmacht. Aber ich sag jetzt mal so, das kommt mal vor. Er hat ja vorher auch eine Hütte gemacht. Bei Leipzig ist mir halt komplett aufgefallen, dass einfach ein Timo Werner einfach ein Fremdkörper in der Leipziger Offensive ist und er einfach nicht mehr so... Ich weiß nicht, also Emi findet da gar nicht mehr zurecht und ist auch nicht mehr so das Element, was die Leipziger Offensive braucht, weil wenn ich mir jetzt angucke, Olmo hatte wesentlich mehr Impact aufs Spiel, Simmons natürlich, Openda, aber er war jetzt so wieder der Schwachpunkt in der Offensive und da muss ich schon sagen, irgendwie geht es mit dem Jungen so stetig bergab, weil ich dachte jetzt eigentlich durch den Weg wieder zurück zu RB, ja, der rose Fußball scheint ihm anscheinend auch nicht so hundertprozentig zu passen, aber zu Leverkusen...
Hinter sich hat er ja auch noch einen Šeško, also der würde auch wahrscheinlich gerne mehr Spielminuten haben.
Der war ja, glaube ich, auch angeschlagen oder sonst irgendwie, deswegen die Woche, dass er dann nachgerückt ist. Klar, Leverkusen, hast du eigentlich schon vieles auf den Punkt gebracht. Ich finde den Fußball, den sie spielen, ja, mit dem Alonso-System super interessant. Du hast außen mit Frimpong und Grimaldo absolute Gefahrenherde. Hinten könnten sie hier und da nochmal anfällig werden, aber ich denke auch, dass ein Kusunu, ein Tapsoba und ein Tah sich nach und nach noch mehr finden. Letztes Jahr waren sie auch noch nicht so sattelfest, aber ich denke, jetzt langsam sollte das jetzt auch mal Früchte tragen, aber offensiv mache ich mir um Leverkusen überhaupt keine Sorgen.
Ja. Ich glaube, Xavi Alonso, was traut man ihm denn zu? Jetzt nicht nur in der Saison, vielleicht bleibt er noch ein Jahr. Ich glaube, der hat nur noch in dieser Saison seinen Vertrag bis 2024. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Lass mich mal ganz kurz schauen.
Ich meine, er hat verlängert vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen.
Na, ich habe das auch irgendwo gelesen. Aber...
Was ich sagen wollte ist, egal jetzt wie in seiner Zeit, kann er eine Silbermedaille oder einfach eine Medaille gewinnen, Niklas?
Ja, also ich muss sagen, für mich ist Xabi Alonso in dieser Saison auch wieder einer der Kandidaten, denen ich auf jeden Fall zutraue, dass sie am Ende auch irgendwie Trainer des Jahres oder so in der Bundesliga sein können, weil ich finde, was Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso gemacht hat im letzten halben Jahr an Entwicklung, ist wirklich echt atemberaubend, wie schnell das wieder berghoch ging. Ich meine, ich erinnere mich noch daran, dass sie eigentlich, als Xabi Alonso kam, ich will nicht sagen am Boden waren, aber...
2026, sorry, dass ich störe.
Ja, aber... Ja, hat verlängert, ja.
Ja.
Ich fand halt, bevor Xabi Alonso gekommen ist, war ja Leverkusen sogar tabellarisch, glaube ich, unter den letzten 5, 6, ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwie so. Und ich finde, so rasant, wie das mit der Entwicklung nach oben gegangen ist und jetzt eben auch in dieser Saison den Schritt, den sie machen, dass sie, ich sag mal, auch von Experten, auch wenn sie vielleicht von den wenigsten als Meister getippt werden, aber zumindest als wirklich ernstzunehmende Konkurrenz eingestuft werden. Und ich glaube, dass das Ding bei Xabi Alonso und Bayer Leverkusen wird einfach sein, ob sie die Konstanz hinbekommen, über 34 Spieltage das durchzuziehen, weil die Leistungen, die sie bringen, sind wirklich, wirklich stark. Also ich habe mir das Spiel gegen Leipzig zum Beispiel auch in voller Länge angeguckt. Ich bin sehr beeindruckt davon gewesen, mit welchem Mut Xabi Alonso auch nach vorne verteidigt hat, also auch gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig. Nach Ballverlusten haben die tief in der Leipziger Hälfte sich Bälle ganz, ganz schnell zurückgeholt. Gerade die erste Hälfte hat mir richtig, richtig gut gefallen von Bayer Leverkusen. Gegen Ende hin glaube ich auch, dass vielleicht ein bisschen die Kräfte dann nachgelassen haben, wie Erik gesagt hat, da wollte er dann eher ein bisschen verwalten. Aber insgesamt steckt in dem Kader so viel drin und sie haben jetzt ja nach wie vor auf dem Transfermarkt die Augen offen. Stanisic ist ja jetzt, ich weiß nicht, ist der durch oder kurz vor durch, weiß ich nicht.
Müsste durch sein, ja.
Ja, genau. Müsste bald durch sein.
Genau, haben jetzt auch noch an Teller, glaube ich, heißt der Interesse, auch ein Spieler, der sehr, sehr gut in den Fußball passt. Und ich finde, dass sie sich sehr, sehr sinnvoll verstärken und dass Xabi Alonso einfach in Leverkusen, das merkt man krass bei den Spielern, eine krasse Respektsperson ist. Ja, die nehmen das, was er sagt, komplett an. Er hat seine Identität, die er dort reinbringt und seine Handschrift. Und ich glaube, wenn Leverkusen das wirklich schaffen sollte, konstant das durchzuziehen auf dem Niveau, auf dem sie spielen, dann sind sie wirklich auch ein ernstzunehmender Kandidat, wenn man über die Top 3 in der Bundesliga spricht, hundertprozentig. Ja, und da bin ich halt gespannt. Das kann natürlich sein, dass Bayer Leverkusen dann trotzdem hier und da mal Spiele hat, wo sie Rückschläge haben oder sowas, was sie vielleicht am Ende dann eine bessere Platzierung kosten kann. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich denen zutraue, dass sie, wie du sagst, eine Silbermedaille holen können, sprich unter die ersten 2 in der Bundesliga kommen oder vielleicht auch im DFB-Pokal eine gute Rolle spielen können, dann sage ich auf jeden Fall ja, weil der Kader von Bayer Leverkusen ist phänomenal. Ich finde, dass Bayer Leverkusen in der ganzen, von allen Bundesligisten aktuell die klarste und vielversprechendste Spielphilosophie hat. Und wenn du so einen Trainer hast, der so respektiert wird, der so sicher im Amt ist und einen Kader hat, der so auf ihn zugeschnitten ist, dann sind die Voraussetzungen eigentlich da für eine super gute Saison. Und ich sehe momentan auch nicht, dass das irgendwie abbricht, selbst wenn es dieses Jahr noch nicht reicht. Wie gesagt, sie haben sich diesen Sommer nach den Vorstellungen von Xavi Alonso super gut verstärkt. Warum sollten sie das nicht auch im nächsten Sommer schaffen zum Beispiel? Und dann können sie, ihr habt es ja gerade gesagt, er hat verlängert. Ja, das heißt, er hat sich jetzt auch für die nächsten Jahre erstmal zu Bayer Leverkusen bekannt. Dass das jetzt im Fußball nicht viel heißt, wissen wir. Aber ich glaube, dass er einfach gute Arbeit macht. Und ich glaube auch, dass das auch ziehen kann für gewisse Spieler, dass sie eben vielleicht nicht im nächsten Sommer sagen, wir hauen ab, wie es zum Beispiel bei Borussia Dortmund häufig ist, dass Spieler nach ein, zwei Jahren gehen. Ich glaube, dass man dort ein paar Spieler drin hat, die sich durchaus vorstellen, länger zu bleiben. Und ich glaube, da kann was zusammenwachsen, wenn man ruhig bleibt, wenn man die Entwicklung verfolgt und einfach Konstanz reinbringt.
Jo, vielleicht haben wir den einen oder anderen Leverkusen-Loverboy in der Hose jetzt mit unserem Gespräch hier. Niklas, was machst denn du schon wieder hier?
Mensch.
Ja, jetzt werden die Leverkusener geil. Ja, Mann!
Nein, gebt es auch ehrlich zu.
Hast du schon wieder Vizekusen quasi hier gesagt.
Ja, könnte passieren, aber ich glaube, man muss immer überlegen, wo man herkommt. Und wenn man überlegt, wo Bayer Leverkusen noch vor anderthalb Jahren oder so war oder vor einem Jahr, wo sie teilweise in der Hinrunde wirklich kacke performt haben, dann glaube ich, wäre das, wenn du plötzlich Vizemeister werden würdest und zum Beispiel Mannschaften wie RB Leipzig, die zweimal Pokalsieger hintereinander geworden sind, oder Borussia Dortmund, die letztes Jahr fast Meister geworden sind, wenn du die hinter dir lassen könntest, dann hast du schon eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Das muss man ja auch dazu sagen.
Apropos Hose, habt ihr den einen spanischen Verbandsdingschef gesehen, der die Nationalspielerin einfach auf den Mund küsst?
Ja.
Ach, come on, also, sorry, Bro, ich weiß jetzt nicht mal, was in dem abgegangen ist.
Vor lauter Euphorie einfach mal sie komplett abgeknutscht.
Der von der Engel
so
von Katar hätte Messi auf den Mund geküsst.
Ja, brutal, ja, das wäre wild gekommen.
Aber das ist doch keine Euphorie bei aller Liebe, Alter, come on, der war da schon auf was aus, glaube ich.
Naja, komm, also für den spanischen Verband ist es schon was Großes. Es ist der erste Titel überhaupt für die Frauen und ja.
Ist er auch nur für Frauen zuständig oder allgemein?
Ich denke mal, dass er explizit der Präsi, oder vielleicht ist er generell vom spanischen Fußball, keine Ahnung.
Hat er eine Frau? Muss mal gucken hier. Sein ehemaliger spanischer Fußballspieler, jetzt funktioniert 45 Jahre alt, ja, da denke ich mir auf jeden Fall.
Ist der Verbandspräsident, also
Frau,
generell von
Kinder,
beiden.
Ja. Enkelkinder, oder haben sie jetzt alle gucken müssen? Was macht denn der Papa da? Du bist einfach die Frau, Digga, weißt, und du schaust gerade so, freust dich, dein Land und noch Frauen-WM. Tatsächlich habe ich das gesehen, weil mein Vater, ich komme so runter, ich so, was schaust du da? Der so, Alter, voll das geile Spiel. Dann haben wir ein bisschen angeguckt und die Zeremonie habe ich quasi ganz, ganz am Ende mir gegeben. Und wir gucken uns an, so, hä? Was macht der da gerade? Einfach auf den Mund geküsst. Oh Gott, Alter. Okay, Luis Rui.
Ich bin bei dir, mehr Liebe für den Frauenfußball. Also ich habe teilweise auch echt viele Spiele gesehen.
Dieses Elfmeterschießen, diese zwei Mannschaften, wer waren das nochmal? Die haben gefühlt 20 Elfmeterschießen müssen oder so.
Also gefühlt gab es so viele enge Duelle. England gegen... Nee, Frankreich ist auch knapp raus gegen Australien, meine ich. Das war auch Elfmeterschießen.
Also ich meine, wir haben es ja schon immer gesagt, das ist ja immer sportsabhängig, weißt du? Ja. Ich schaue nicht mal den Männerfußball regelmäßig an. Das hat gar nichts auch jetzt mit Frauenfußball zu tun oder so. Aber das ist halt eine WM, weißt du so. Das ist genau, wenn wir sagen, ey, schaut ihr jetzt Bundesliga, oder was wird öfters angeschaut? Eine WM, eine Champions League oder die normale Liga halt. Natürlich kommt WM, dann Champions League und dann die Liga so gefühlt, weil, ja, wenn es in die K.O.-Runde geht, Champions League wird spannend, da schaltet man schon eine andere Spiel rein und auch bei der WM, also Gruppenphase, weiß jetzt nicht auch, ob ich alle Spiele schauen muss, also da nicht, aber da schaltest du irgendwann mal im Viertelfinale oder so ein und schaust halt die WM zu Ende so.
Aber wenn du da auf dem Papier guckst bei der Frauen-WM, sind vor dem Viertelfinale schon drei der Top 4 Nationen schon ausgeschieden. Also
ja, mein Problem ist, ich weiß nicht mal, wer Top-Favorit ist und so weiter und so fort. Ich wusste schon immer, klar, die deutsche Nationalmannschaft.
Brasilien, Frankreich.
Genau, so die typischen Verdächtigen. Ja, aber
England durch den EM-Titel. Aber die kamen ja immerhin bis ins Finale. Das wäre jetzt die Top 4. Dann die Norweger sind auch noch stabil eigentlich. Und aber wir wollen jetzt nicht so viel über Frauenfußball reden, aber.
Wir waren noch bei The Good, wo ich jetzt weitermachen wollte. Klar, wenn wir über The Good reden, gibt es irgendwo auch The Bad, aber darauf wollen wir jetzt uns nicht krass spezialisieren. Ich will jetzt nur weiter mit dem Guten machen. Und das andere war klar Union Berlin. Ich denke. Der gute Herr, ey, verdammte Scheiße, ich bin heute wirklich schlecht mit Namen. Wer hat jetzt nochmal
den
Behrens, so. Der gute Fahrradfahrer im Alltag. So, Behrens, Hattrick. Und das sind so Sachen, wo wir wieder Nationalmannschaft zurückkommen müssen, gell? Es werden zu wenige Leute nachnominiert, die nicht oft in der Nationalmannschaft sind. Was war das bitte für ein Geeiere mit Füllkrug, bis er endlich mal in der Nationalmannschaft war? Hat er gefühlt. Ja. Was weiß ich, die ganze Welt wegschießen müssen. So, aber Union Berlin, junger Vater, das ist eine sexy Mannschaft dieses Jahr.
Und ich habe dir auch gesagt, Niklas, hol dir diesen Behrens oder behalt den zumindest. Weiß nicht, ob du es dann auf meinen Ratschlag gehört hast, aber dass der vorne durchaus für Tore da ist oder als Joker funktionieren kann, hat er letztes Jahr auch schon bewiesen. Und gut, dass er jetzt 3 identische Kopfballtore macht, lag natürlich auch an der desolaten Mainzer Abwehr. Gerade die ersten Minuten waren sie ja komplett von der Rolle. Hätte ich ihnen jetzt auch nicht so zugetraut, weil da die letzten Minuten aus der letzten Podcast-Folge ja fehlen und ich Mainz als eine der großen Überraschungen der Saison angepriesen habe. Aber wartet mal ab, Freunde, wartet mal ab. Okay. Aber zu Union hast du im Prinzip schon gesagt, der Kader ist super interessant. Dieses Hauptstadt-Image, das zieht halt einfach total, jetzt wo die Hertha Liga 2 ist und du ein aufstrebendes neues Stadion bauen willst und so. Also das ist natürlich, ja, ich sag mal, für jeden aus dem Ausland natürlich auch irgendwie geil, dann in so eine Stadt zu ziehen. Und wenn du selbst einen Robin Gosens für das Projekt umstimmen kannst, einen Kevin Volland, natürlich spielt da die Champions League eine große Rolle, aber die sehen halt auch, wie die einfach gewachsen sind innerhalb von 4, 5 Jahren. Und das ist einfach eine Sache, das, glaube ich, hat schon so ein bisschen Leicester-Vibes, als die damals gefühlt Meister wurden aus dem Nix. So macht das gerade gefühlt Union Berlin konstant die letzten Jahre. Und davor wirklich meinen allergrößten Respekt, weil das ist, ja, das ist einfach nur gestört, wie die das immer Jahr für Jahr hinkriegen. Und dafür ist Urs Fischer einfach auch der ideale Mann. Also.
Aber The Ugly würde ich sagen, ey, du darfst schon mal 2 Elfmeter-Tore machen, ne?
Also Ajok, da muss ich auch noch mal kurz sagen, ich weiß ja nicht, was den Mann geritten hat, aber ich habe selten 2 so schlechte Elfmeter in einem Spiel gesehen. Also wirklich, leck mich am Arsch. Der zweite war ja noch schlimmer als der erste. Also, ja. Das ist, klar, kann man jetzt wieder sagen, springt der Torwart in die andere Ecke, dann sieht es souverän aus, als hätte er ihn verladen und so, aber die Elfmeter...
Ah, ich weiß nicht, also das hat auch schon was mit...
Ja, also ich meine, der zweite war
so lange auf dem Torhüter, wie er sich bewegt und entscheidet mich dann für die andere Ecke, wenn wir, was habe ich da, Miami gesehen, Busquets und Messi gefühlt, die laufen auch an und dann kommt so ein Lulatschuss, aber der geht halt einfach in die andere Ecke, weil die wissen, okay, so körpermäßig sieht der Torhüter so aus, als ob er nach rechts oder nach links springt, aber hey, das sind ja routinierte Männer. Ja. Aber gut, Ajok muss halt weiter Kopfballtore machen und dann schauen wir mal weiter. Wir reden aber auch halt hier alte Försterei, zu Hause und da kennen wir ja die Statistiken. Ne? Ja. Jetzt müssen die halt auswärts dann auch liefern und dann geht's eigentlich. Eintracht Frankfurt, Job dann, ich weiß jetzt nicht, war halt so, okay, will jetzt auch nichts, fand jetzt nicht großartig.
Schon eher ugly, schon ugly.
Ja, also war halt Job dann so, ne? Ich weiß nicht, ob es ugly ist, aber 1-0, ich meine, wie kannst du 1-0 ugly vielleicht Dortmund?
Ich würde da beide ungefähr auf eine Treppe stellen, weil in Summe hatten beide auch Aluminiumglück, dass Darmstadt und Köln jeweils Alu treffen. Selke hätte ja auch schon nach knapp 10 Minuten das 1-0 machen können und dann weiß ich nicht.
Selke schießt keine Tore, das bleibt dabei.
Boah, nee. Da habe ich schon so viele Hottakes gehört, dass der über 15 Tore macht und also.
Niemals! Ich esse Schweinefleisch, wenn der über 15 Tore schießt.
Alles klar, Hand und Siegel drauf. haben wir noch einen anderen Titelnamen für die Folge?
Ja, ich weiß, also ich sehe es eigentlich ähnlich wie ihr. Klar, für beide kann man sagen.
Ähnlich wie mir, dass er.
Nee, ich meine mit Dortmund und Frankfurt, ne, das so ein bisschen eher ugly war als jetzt wirklich schön. Ich meine, klar, für beide am Ende Job erledigt. Beide aber mit einem blauen Auge davongekommen, weil ich glaube, die Eintracht hat sich in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger, der gerade letzte Woche mit sang- und klanglos mit 3-0 im Pokal rausgeflogen ist, vielleicht auch ein bisschen was anderes erwartet. Aber ich muss sagen, Darmstadt hat es clever gemacht, hatte eine gute Spielanlage. Trotzdem hätte ich mir eigentlich von der Eintracht ein bisschen mehr erwartet, als dass sie am Ende sich da irgendwie zum Sieg zittern und wieder auf eine Masterclass von Kolomuani irgendwie sich verlassen müssen. Und beim BVB glaube ich auch. Ich meine, klar, Köln ist unangenehm, das wissen wir. Unter Steffen Baumgart muss man die auch erstmal knacken. Aber trotzdem in einem Heimspiel, nachdem man ja im letzten Heimspiel so ärgerlich die Meisterschaft vergeben hat und da vorlegen will, da irgendwie kurz vor Schluss einen glücklichen Siegtreffer zu machen, nachdem Köln vorher ja auch schon einige sehr, sehr gute Torchancen hatte. Ja, ist glaube ich auch nicht ideal und deswegen, klar, für beide am Ende unterm Strich 3 Punkte, Job erledigt, alles gut. Das ist erstmal das, worauf es ankommt und solche Spiele muss man dann eben auch mal gewinnen. Das war zum Beispiel beim BVB vor 3-4 Jahren ja auch nicht so unbedingt, dass sie diese Spiele dann gewonnen haben. Aber jetzt so richtig berauschenden Superfußball, dass man ja sagen würde, yo, geil, habe ich weder bei Frankfurt noch bei Dortmund gesehen.
Jetzt halt euch fest, ich bin in der Saison 17-18 und da ist der Bruder nicht mal über 14 Tore, über 15 Tore gekommen. 10 Tore Bundesliga, 4 Europa League, Europa League.
Dann sagen wir halt 15 Scorer.
Europa League.
Dann 15 Hertha Scorer.
Und Europa. Bitte?
Also ich glaube zum Beispiel auch, dass Selke in der Saison das eine oder andere Tor machen wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass der so wie der Chance...
Bruder, der kommt auf 40 Tore in seiner Gesamtbilanz, in seiner Karriere. Wie kommt der jetzt auf 15 Tore, Digga?
Nein, also 15 Tore glaube ich jetzt auch nicht. Das wäre schon heftig. Mit 15 Toren ist man letztes Jahr fast Torschützenkönig geworden.
Ich sehe schon Erik jetzt
dieses Jahr zwar nicht so sein.
Und so.
Nee, das wird zwar dieses Jahr nicht so sein, aber, aber ja, ich denke... schon, dass Selke, dadurch, dass er halt ein sehr, sehr hohes Standing bei Baumgart hat, glaube ich schon, dass der seine Tore machen wird. 15 Stück ist jetzt, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen.
Ja, der muss jetzt erstmal fit werden und dann schon mal weiter.
Haram.
So, weiter. The Good, VfB, 5-0. Eieieiei.
Tabellenführer, hey.
Dürfen wir das mit Greuther Fürth vergleichen? Ich würde das nicht machen. Also, Bochum ist nicht Greuther Fürth, come on.
Ja, das war ja direkt meine Worte, die ich dir geschrieben habe. Erinner dich mal 2 Jahre zurück, als der VfB auch Tabellenführer war nach Spieltag 1.
Deswegen meine Frage jetzt, dürfen wir das hier vergleichen?
Oh, also ich finde, Bochum ist jetzt auch nicht unbedingt für eine brutale Auswärtsbilanz bekannt jetzt die letzten Jahre. Die haben sich immer über eine starke Serie im Ruhrstadion immer bekannt gewesen. Und klar, das ist dann am Ende... jeder Schuss gefühlt ein Treffer, also das war natürlich auch, ja, da kam schon vieles zusammen, muss ich sagen, aber letztendlich ist es in Summe natürlich klar verdient gewesen. Trotzdem würde ich jetzt noch nicht so, weil ich habe jetzt schon viele Stuttgarter gehört, ja, dieses Jahr Platz 7 sicher, wir spielen international.
Aber das ist typisch Stuttgart, das muss man nicht beachten.
Ja, gerade wenn man jetzt so einen Konkurrenten, der in der gleichen Region gespielt hat, jetzt 5-0 abschießt, haben sie halt so argumentiert, können wir ruhig schon noch einen Blick nach vorne wagen. Gut, natürlich, dürft ihr gerne machen. Aber
nächstes Spiel RB Leipzig, dann können sie was zeigen.
Ist direkt an einem Freitagabend. Die haben auch auf jeden Fall was gut zu machen und dazu kommen jetzt halt auch noch die ganzen Transfergerüchte. Mavropanos, der war ja kurz vorm Deal zu West Ham, da ist der Transfer aber wohl möglich geplatzt. Laut Montagabend zumindest, wo wir jetzt aufnehmen zu West Ham. Ja, da wird es noch andere Interessenten wahrscheinlich geben für den Kollegen. Endo wissen wir ja alle, dann wissen wir noch nicht, was mit Sosa ist. Gerassi hat natürlich jetzt klipp und klar gesagt, dass er bleiben wird. Das ist super wichtig für den VfB. Und dass man da eh jetzt das Heft in der Hand hat, weil die Klausel ja, meine ich, auch letzte Woche irgendwann ausgelaufen ist oder vorletzte Woche. Deswegen, also... ich habe sie ja auch relativ weit vorne getippt, also für ihre Verhältnisse von den letzten Jahren, dass sie um Platz 11, 12 so mitspielen werden, aber jetzt direkt nach einem 5-0 so komplett auf die Euphoriewelle stürzen, das würde ich mir jetzt noch nicht so wagen, weil Dafür würde ich den Freitagabend auch nochmal abwarten, gerade wenn es halt wie gesagt gegen Leipzig geht und dann, ja, wird sich schon so ein bisschen die Streu vom Weizen dann quasi zeigen.
Ja, ich denke, am Ende liegt es genau in der Mitte irgendwo. Also der VfB hat mich schon überrascht, weil, wie du sagst, ne, nach dem Abgang von Endo, der jetzt auch relativ kurzfristig vorm Spiel war, Mavropanos nicht gespielt, Sosa nicht gespielt, da waren halt die Stützen alle nicht dabei und dafür war es, finde ich, am Ende schon ein überzeugender Auftritt. Aber man muss eben auch dazu sagen, und da stimme ich Erik zu, es war einfach gegen einen an diesem Tag brutal desolaten Gegner. Also von Bochum kam ja, was das Abwehrverhalten teilweise zwischendurch war, das war ja gar nichts. Also das war ja nicht mal Trainingsniveau. Das glaube ich nicht, dass Bochum auf diesem Niveau die Saison durchspielen wird, weil sonst wird es für die auch brutal werden. Aber an diesem Tag hatte Bochum einfach keine Chance, da hat vorne und hinten nichts gepasst und Stuttgart hat sich in den Rausch gespielt, deswegen ist natürlich schön, dass sie jetzt Tabellenführer sind, ich glaube aber auch, genau wie ihr, am Freitag wird sich das schon ohne das Eingreifen von irgendwelchen anderen Teams erledigt haben, deswegen da müssen sie mal erstmal als Gradmesser zeigen, dass sie da bestehen, trotzdem für mich eine überzeugende Leistung von Stuttgart mit dem, in Anführungszeichen, neuen VfB, ohne diese ganzen Stars wie Endo, wie Sosa, wie Mavropanos und so weiter, war das auf jeden Fall eine sehr gute Leistung.
Und ich denke auch, Bochum wird jetzt auch am Wochenende eine Reaktion zeigen, auch wenn es gegen den BVB geht. Und gerade vor heimischer Kulisse in einem kleinen Ruhr-Derby, denke ich jetzt mal, dass sie da, wie gesagt, den kleinen Turnaround versuchen zu packen und die Dortmunder kitzeln wollen, wie sie es letztes Jahr auch gemacht haben. Und die Dortmunder werden sich erinnern, als sie da nur unentschieden gespielt haben und da kein Elfmeter bekommen. Oder haben sie da verloren? Da war diese komische Elfmetersituation. Haben sie doch verloren in der Rückrunde? Ich meine, unentschieden haben sie gespielt, gell?
Ja, ich glaube auch, ja.
So ein 0-0-Ding oder 1-1 war das damals. Ja,
ja, ich meine auch. Ja.
Aber wie gesagt, Bei Bochum würde ich jetzt eher auf die Heimspiele gucken als auf die Auswärtsspiele, aber ja, das hat sich ja die letzten 2 Jahre bei denen auch schon so durchgezogen, dass man auswärts tendenziell eher schwächer ist, aber 5-0 sich abschießen zu lassen ist halt trotzdem für die Tordifferenz, wenn es am Ende halt schon auf die Punktzahl ankommt, dann könnte das natürlich bitter sein, wenn du direkt mal 5 gegen Stuttgart kassierst.
Yes, Mavropanos, schauen wir mal, wie fit er wirklich ist. Hat er jetzt den Medizincheck nicht bestanden? Aber glaubt ihr, er wechselt noch? Ja, oder?
Ich denke schon. Der wird schon einen Verein finden.
Zumal ich auch glaube, dass die Stuttgarter, so doof es klingt, ihn auch loswerden wollen. Ich glaub,
und auch Premier League, also wieder zurück in die Premier League?
Ja, ich denke schon, weil einfach die Premier League tendenziell auch einfach zahlungskräftiger ist. Das heißt, sollte es Interessenten aus der Premier League geben, dann vermute ich mal, dass ihn am Ende der Weg da auch hinführen wird. Ist auch völlig okay. Ich glaube, Stuttgart kann ein großes Gehalt einsparen, dass Stuttgart da jetzt vielleicht auch auf der Position einen Umbruch machen will und wird, haben sie jetzt ja schon angedeutet. Und insofern, denke ich, dass über kurz oder lang der Weg in die Premier League führen wird.
Oder nach Neapel, die waren ja auch noch im Gespräch mit ihm. Die haben ja auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, noch keinen Kim-Ersatz geholt.
Ja, Interesse denke ich auf jeden Fall. Am Ende, klar, wird es halt eine Sache sein, wer hat überhaupt alles Interesse, wo will der Spieler hin, ist bereit, was zu bezahlen und so. Klar, ich meine, wenn ein Mavropanos die Chance hat, ein Kim-Nachfolger bei Neapel zu werden, wird das auch geil finden, ist die Frage, was die halt zahlen im Vergleich zu Premier League-Mannschaften und so. Aber ich bin mir relativ sicher, dass von beiden Seiten, also sowohl von Mavropanos als auch vom VfB Stuttgart, ein Abgang angestrebt wird. Und wie gesagt, der VfB wird Geld einsparen wollen, was Gehalt betrifft und eben Ablöse einnehmen. Insofern denke ich mal, dass der VfB dankbar dafür wäre, wenn am Ende Mavropanos den Verein noch verlässt. Und Mavropanos selber, glaube ich, hat jetzt inzwischen auch andere Ambitionen und wird gehen wollen. Insofern wird das passieren und wohin?
Das Witzige ist, wir reden jetzt schon seit 2-3 Minuten drüber und am Ende des Tages, wenn wir die Folge hochladen, ist er schon irgendwo hingewechselt.
Ja, wahrscheinlich. Typisch.
Geiles Spiel fand ich auch Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Da riesen Comeback. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, Hätte man vielleicht aus Gladbacher Sicht schlauer machen müssen, vielleicht da noch in der ersten Halbzeit die Dinger zu kassieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das notwendig war. Aber gut, 90. Tomasz Schwanczara.
Schwanzkara.
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 Ja.
Schwanni.
Nee. Ich glaube, der Name aber auch ganz wiederholt wurde. Schwanzkara, Schwanzkara.
Nee, aber bei Gladbach fällt mir ehrlich nur ein, vorne Bayern, hinten Bochum. Also.
Okay, das lass mal so stehen. Das ist perfekt. Einfach, ja. Du hast gerade Creme de la Creme aus deinem Mund rausgelassen. Noch nicht überrascht war ich auch Freiburg-Hoffenheim. Also das war auch eigentlich das, was wir uns gedacht haben. So, ich meine, letzte Folge haben wir schon das Ganze so eingeordnet. Also Wolfsburg-Heidenheim auch. Da haben eigentlich diese ganzen Mannschaften Heidenheim, Darmstadt schon unten gesehen. Und ich denke, das zieht sich dann auch so über die 34 Spieltage. Schön, dass ihr erst Liga seid, aber es wird halt sehr, sehr dreckig.
Aber da war auch wieder Kovac Masterclass, dass er im heimischen Stadion einfach weniger Ballbesitz hat, sein Team, als ein Aufsteiger, die nicht mal auf dem Papier 10 Bundesligaspiele die Spieler jeweils hatten. Das ist auch vogelwild. Also das ist so typisch Niko Kovac. Also die zweite Halbzeit war ja bei denen auch komplett zum Vergessen und da hat man einfach nur verwaltet, weil es waren die dann auch gefühlt scheißegal, wir führen 2-0 und ja, muss man natürlich wollen, aber letztendlich 3 Punkte sind 3 Punkte und mal gucken, wie sie dann, glaube ich, gegen die Kölner dann spielen. Das könnte ja auch dann interessant werden, wenn sie auf Steffen Baumgart treffen.
Ja.
Auf jeden Fall.
So, das Spiele dann. Werder Bremen gegen Bayern
München. Hör mir auf.
Come on. Zahnarzttermin, sagst du doch immer.
Ja, absolut. Was soll ich dir groß erzählen?
Ich hab's dir gesagt, ein bisschen zu hoch. So, ich fand 2-0 wäre so das Maximum. Auch ein 1-0 wäre spielgerecht. So. Aber dann hast du halt gefühlt 3 Wechsel, Offensivwechsel, Müller, Choupo-Moting, Mathis Tell nochmal gegen Ende kommen, die, ja, Veteranen sind alle müde, dann packst du nochmal diese Leute rein. Es wird halt schwer zu verteidigen. So, du willst natürlich aber auch vorne was machen, Trainer wechselt auch um, also, ja, ich meine, das Ergebnis ist jetzt nicht so wichtig, zweitrangig, aber das Spiel an sich, es war okay. Also, es waren gute Sachen da, gegen Bayern München.
Ich habe schon gute Ansätze gesehen, das auf jeden Fall, aber was mir halt am meisten Angst macht, ist halt einfach unser Dreierverbund hinten, das hat man im Pokal auch schon gesehen. Also wie leicht man, allein das 1-0 nach 4 Minuten, wie offen da einfach die Hintermannschaft ist, dass da Friedl rausrückt und ein Sané, der ja gefühlt doppelt so schnell ist wie er, ihnen da einfach Platz gewährt. Da sind die Absprachen halt einfach wirklich desolat aktuell hinten nach vorne. Fand ich das absolut in Ordnung. Klar, es sind halt auch die Bayern. Das ist undankbar am ersten Spieltag mit einem Abseitstor da nach 10 Minuten. Ja, vielleicht wäre das dann nochmal ein bisschen gekippt, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich finde es in Summe, ja, 2-3-0 hätte es ausgehen können. Eins, ja, das war natürlich doof, dass man sich da in den letzten paar Minuten noch 2 einschenkt. Aber das ist dann halt letztendlich auch die individuelle Klasse. Also es hat ja schon seine Gründe, warum viele immer fordern, dass Tell auch einer ist, den man letztes Jahr hier und da als Stammspieler vorne hätte sehen wollen. Ich finde den Jungen überragend. Also das konnte ich jetzt auch so rauslesen, dass er an sich Bock hat und den ganzen Kritikern hier einmal auf diesen gemacht hat. Hat man ja auch in seinem Jubel gemerkt. Deswegen... Also gerade wenn du Kane und Tell da vorne drin hast, warum nicht? Gerade gegen solche Gegner wie jetzt Werder, die hinten wirklich, also auch beim 2-0, da stand man dann auch viel zu offen. Ja, aber ich bin im Grunde auch einigermaßen zufrieden mit der Leistung. Es war halt, wie ich es immer so schön sage, der typische Zahnarztbesuch, aber ja... Jetzt am Wochenende gegen Freiburg, wo wir jetzt auch nicht unbedingt die beste Bilanz haben, da sehe ich in Summe jetzt auch noch nicht so wirklich das erste Pünktchen kommen. Deswegen wird das jetzt die nächste Zeit schon wirklich hart und dann ist ja auch Transferschluss. Da muss ich auf jeden Fall bei Werder noch einiges tun, gerade wenn Lücke jetzt auch vielleicht dann doch wieder geht, weil Mailand scheint ja wohl Interesse zu haben. Wäre für ihn natürlich auch eine große Chance für den AC dann international zu kicken. Ist auch, wie gesagt, ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Verein mit einem geilen Stadion, was übrigens nicht abgerissen wird. Darauf freue ich mich schon mal sehr, weil ich wollte ja immer mal ins San Siro.
Fand ich auch mega gut, die Nachricht, ja.
Ja.
Was ich nur sagen wollte, es war aber auch nicht so eine Glanzpartie vom FC Bayern München.
Genau, das also, habe ich, ja, das habe ich auch reingeschrieben, ohne wirklich groß zu glänzen. Die haben das locker runtergespielt, hatten vielleicht Anfang der zweiten Halbzeit hier und da ihre kleineren Problemchen, wo der Ausgleich hätte fallen können, natürlich. Aber im Endeffekt haben sie es dann einfach trotzdem runtergespielt und das war jetzt noch nicht der Gegner, wo man sich jetzt unbedingt wirklich so aufgeilen muss, dass man zum Auftakt 4-0 gewinnt. Ich meine, wäre das jetzt ein anderes Kaliber gewesen, dann denke ich schon, hätte man dann noch ein paar Prozente mehr rausholen müssen, weil, ja, es gab hinten auch noch so ein paar Abstimmungssachen wie mit Kim oder so. Das sitzt halt immer noch nicht alles perfekt bei den Bayern und deswegen dachte ich eigentlich, ja gut, mal gucken, was das wird letztendlich im Spiel, aber trotzdem 4-0 verloren, deswegen Haken dran und ja, den Bayern einfach nur.
Du mit deinem Haken, also letzte Folge auch, ich weiß ja nicht, was mit dir abgeht, aber immer nur Spaß, alles gut.
Ja, musst du doch abhaken, das Spiel. Ich meine,
du bist jetzt ja, auf dem Pokal ich raus. Ich laber Mist, es ist spät, du weißt, Haken, Deutsch, das ist jetzt hier.
Mhm.
So, andere Sache. Kane wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Tor und Vorlage. Ist das wirklich dann so dieser Spieler, der dem FC Bayern München gefehlt hat? Also tatsächlich so? Ich habe das nicht das Gefühl gehabt. Noch nicht. Also klar, erstes Spiel muss noch reinkommen. Neue Mitspieler, weiß jetzt nicht, wie er mit dem einen oder anderen harmonieren soll. Also ich fand jetzt gut, klar, er lässt sich sehr, sehr oft sehr tief fallen, hat auch defensiv viel mitgearbeitet, ungewöhnlich für einen Stürmer. Erlaubt dadurch auch natürlich die offenen Räume hinter ihm, also hinter dem Rücken, wenn er sich fallen lässt, sodass die Außenspieler mit reinrücken können. So ist ja auch das Tor von Sané entstanden. Aber ich halte mich noch zurück. Ich weiß nicht, ob ich Kane, dieser große Transfer ist, den die FC Bayern München Fans sich erhoffen.
Ja, ich denke, dass dem FC Bayern München mehr gefehlt hat und auch nach wie vor mehr fehlt als Harry Kane. Ich glaube, Harry Kane ist nicht die Allzweckwaffe für alle Probleme, die die Bayern haben. Die liegen einfach noch viel tiefgründiger. Da gibt es auch noch andere Positionsgruppen, auf denen was passieren muss. Ich war zwar überrascht, dass es relativ gut mit Kimmich und Goretzka wieder mal funktioniert hat, nachdem es ja letzte Saison eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Aber zum Beispiel im Sechserbereich, ja, da kann nach wie vor noch was gemacht werden. Aber ich finde trotzdem, dass man gemerkt hat, dass Kane eine ganz andere Präsenz mitbringt, dass er Verteidiger bindet, wie du gesagt hast, er lässt sich fallen, er reißt Lücken. Das sind vielleicht alles Dinge, die ihn, Choupo-Moting, so solide, wie er vielleicht gerade zu Beginn der letzten Saison geknipst hat, jetzt vielleicht nicht in dem Maße macht. Ja, du hast schon gemerkt, okay, auf Harry Kane werden immer ein bis zwei Spieler abgestellt, lässt er sich ins Mittelfeld fallen, ist plötzlich Unordnung in der Defensive von Werder, geht einer mit Kane, sind sie plötzlich hinten in Unterzahl, da ist der Raum für schnelle Leute da und so. Also ich glaube, dass noch nicht alle Zahnräder beim FC Bayern zusammenpassen quasi, dass das noch nicht alles so geschmeidig funktioniert, wie es am Ende des Tages funktionieren soll. Aber ich finde, man hat schon angedeutet gesehen, dass Harry Kane auf jeden Fall eine Verstärkung für die Bayern ist, in dem Sinne, dass er einfach eine ganz, ganz andere Präsenz mitbringt. Und ja, er ist torgefährlich, er hat auch bei seinem ersten Spiel wieder geknipst, hat eine Vorlage gemacht, 2 Scorer in seinem ersten Ligaspiel, ist, glaube ich, grundsolide. Und wie gesagt, es läuft noch nicht alles perfekt, es ist noch nicht alles so, wie es am Ende des Tages sein soll, aber ich finde, von der Präsenz her, von dem, wie er Räume reißt, wie er auch mit seiner Spielintelligenz eben Lücken erkennt und eben weiß, okay, wo startet mein Mitspieler rein, wo muss ich jetzt kurz kommen, wo muss ich rein. wie er sich auch löst von den Gegenspielern. Ich meine, zum Beispiel bei dem Tor von Kane, muss man auch sagen, der wurde komplett alleine gelassen. Hat aber auch damit zu tun, dass Harry Kane in der ersten Bewegung sich erst wieder fallen lässt, dann links
rausgeht. War das echt, dass der Treffer nicht reingegangen wäre ohne die Hilfe vom Veteraner? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, der hat schon gut gezielt in die linke Ecke, aber war dann halt etwas zentraler durch die Abfälschung.
Ach so, das meinst du, ja, das weiß ich nicht, habe ich nicht darauf geachtet. Ich meinte jetzt nur in der Entstehung, wenn man sich den Laufweg von Kane anschaut, ist schon, der lässt sich halt erst fallen, dann geht er ein Stück nach links rein und plötzlich macht er den Haken nach rechts und steht halt ganz alleine, weil er seinen letzten Gegenspieler damit abgeschüttelt hat. Also ich finde halt, über die Spielintelligenz bringt er schon ein ganz neues Element rein, über die Präsenz, die er hat, über die Aufmerksamkeit, die er von Verteidigern zieht, macht er dadurch seine Mitspieler dahingehend besser, dass er ihnen mehr Räume schafft. Und ich finde, das hat man gegen Werder schon angedeutet gesehen, aber natürlich ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und bei den Bayern müssen noch mehr Dinge passieren, weil, wie ihr ja auch schon richtig analysiert habt, die Bayern haben am Ende absolut verdient gewonnen, ja, die waren die bessere Mannschaft, aber sie waren jetzt auch nicht, gerade in den ersten 70 Minuten, nicht auf einem Niveau, wo man sagt, jo, die haben jetzt gerade Werder Bremen krass ausgezogen, ja, sondern haben sich auch schwer getan, ihre Chancen zu erarbeiten, haben... Erik hat es auch schon gesagt, Anfang der zweiten Hälfte Probleme defensiv gehabt, wo plötzlich ein, zwei Chancen zugelassen worden sind. Und es ist noch nicht perfekt, wie gesagt, aber ich glaube, da kann man drauf aufbauen. Und ich finde schon, dass Harry Kane, wie gesagt, mit der Präsenz einfach ein neues Element reinbringt, was den Bayern helfen wird.
Ja.
Und Parat anscheinend nicht mehr, so wie es aktuell ausschaut, oder?
Ja, so sieht's aus aktuell. Mal gucken. Sie wollen jetzt noch einen Nachfolger finden, habe ich gerade gelesen. Ich meine, sie haben jetzt mit Stanisic gerade noch einen abgegeben für die Außenposition und...
Ja, also Pavard wird gehen, safe, hundertprozentig.
Ja.
Zu Inter. Stanisic, Laie. Jetzt sind sie halt wieder in der gleichen Situation wie beim Torhüter. Also ich weiß jetzt nicht, wer dort das die Geschäfte halt macht, aber die lassen echt zu viele gehen. Dann lass doch Pavard gehen und lass Stanisic als Backup, sorry.
Ja, das aber ist zu einem blöden Zeitpunkt jetzt, das mit Stanisic. Das verstehe ich auch absolut nicht. Jetzt zickt der trotzdem rund, weil Pavard nicht auf seiner Position. Er will ja eigentlich schon seit Jahren wieder als Innenverteidiger spielen, wie er es damals bei Stuttgart gemacht hat. Aber... Natürlich lässt das Bayern nicht zu, weil sie brauchen auch einen, der rechts spielt. Da liegt ja schon das Kernproblem. Und bei Inter, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die haben ja auch zig Leute verloren in der Verteidigung. Skriniar zum Beispiel, da ist ja auch für ihn dann die Rolle eigentlich schon eher wieder als Innenverteidiger da. Und wenn er da dann seine große Chance sieht, ja. Und der Wille des Spielers ist da halt dementsprechend dann wahrscheinlich ein Ticken größer. Wenn er jetzt sagt, er will unbedingt dahin, wird man ihm das, denke ich mal, schon geben
ja, müssen. Ja, weil Pavard noch ins letzte Vertragsjahr jetzt auch geht, oder?
Stimmt, das ja auch noch. Genau. Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Das ist schon verständlich, dass man ihn ziehen lässt. Okay, aber trotzdem, Backup.
Ja.
Also, das ist so eine Sache.
Und ja, vor allem. Das Problem haben wir ja letzte Woche auch noch erwähnt. Jetzt holen sie sich wahrscheinlich einen, der ein Regal unter Ulreich selbst ist. Oder der zumindest in einem Duell mit Ulreichs. Aber das Problem schaffst du ja trotzdem nicht aus der Welt, wie du dann mit Neuer umgehen sollst dann später. Also wenn der jetzt nicht fit wird, brauchst du in einem Jahr wieder eine neue Nummer 1.
Eine Saison und dann ist vorbei.
Ja, das ist halt der Punkt, den ich da letztes Mal auch schon erwähnt habe. Das ist ein nicht endender Teufelskreis.
Ja.
Marco Richter, was denkt ihr zu Mainz?
Marco Richter?
Ja, habe ich vorhin auch gelesen. Es ist gerade ein heißes Gerücht, dass der zu Mainz gehen soll. Aber sage ich zum Beispiel ehrlich, kann ich mir grundsätzlich schon gut vorstellen. Aber
der hat doch nichts in der zweiten Liga zu suchen, ganz ehrlich.
Hat er auch.
Ja, weil der kickt in Liga 2 gerade. Bei der Hertha läuft es auch absolut nicht bis jetzt rund. Und ich glaube schon, dass der, wenn da ein Angebot aus der Bundesliga kommt, dass das passen kann. Mainz zum Beispiel, eine Mannschaft, Erik hat es ja letzte Woche auch schon analysiert, die halt normalerweise gegen Union jetzt nicht unbedingt, aber normalerweise sehr gut gegen den Ball arbeitet. Aber ich glaube, vorne wird der eine oder andere Spieler mit individueller Qualität trotzdem gut tun. Da sind sie, finde ich, in der Breite nicht so stark.
Oh, sorry, der ist schon am Dienstag beim Medizincheck. Also ich war schon durch.
Also wird wahrscheinlich passieren, aber sehe ich auch kommen, weil ist ein Transfer, der auf dem Papier für mich durchaus Sinn ergibt, weil Mainz auf der Position auf jeden Fall noch Bedarf hat und ja.
Gute Verstärkung, würde ich sagen. Also der hat da auf jeden Fall.
Vor allem, ich bin mal wieder gespannt auf die Summe, weil die Hertha hat sich ja die letzten.
Gut, der hat jetzt eine Ablöse laut transfermarkt.de von 5 Millionen, also so viel wird es jetzt auch nicht sein.
Aber die Hertha hat sich die letzten Male auch schon ordentlich ausziehen lassen. Also bei Tussard erinnern wir uns dran, Christensen haben sie auch verloren. Also, und ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist sogar er aktuell Kapitän, weil. Ja, müsste er sein, ja.
Ja, ist er.
Ja, dann wird es wahrscheinlich danach einer der Dardai-Brüder, der nächste Kapitän oder so. Hat ja genug.
Ja. Aber dass du auch mit 3 Niederlagen in 3 Spielen reinstartest, Digga, come on, das ist.
Das ist, ich glaube, das ist sogar Rekord als Absteiger. Auch noch ja, ohne genau. Tor, genau.
Genau.
Ja. Ist natürlich wieder eine Geschichte für sich, wenn wir jetzt da in die zweite Liga kurz übergehen. Ich habe den Auftritt gegen den HSV gesehen, dachte auch, gerade durch den sehr, sehr starken Sieg in Jena in der Pokalrunde, wo ich mir eigentlich sicher war, das könnte echt eng werden, weil die Hertha sich auch gerne in Runde 1 schwer tut. Aber so einen cleveren Auftritt zu machen, 5-0 in Jena zu gewinnen, was auch absolut keine Thekenmannschaft ist, also die spielen ja auch immerhin um den Aufstieg immer in Liga 4 mit. Und dann so ein Spiel dann gegen HSV abzuliefern. Gut, HSV hat wieder auch eines der sehr guten Spiele wieder gehabt, wie damals auch schon am ersten Spiel gegen Schalke. Da wirklich meinen Hut ab, wenn ich mir das Anfangsprogramm jetzt von HSV angucke und du schlägst Schalke, du schlägst Hertha und mit Karlsruhe hättest du eigentlich auf dem Papier eigentlich auch gewinnen müssen. Kassierst aber halt in der 90. das 2-2. Also der HSV-Train ist vorwärts. Wenn es nach vorne geht, auf jeden Fall echt hui. Und ja, aber warten wir es mal ab. Der Frühling kommt manchmal auch früher als gedacht. Und dann mal schauen.
Ja. VfB Stuttgart hat wahrscheinlich auch schon ein Backup für Mapropanos. Und zwar Leonidas Stergio von St. Gallen. Schweizer, 21 Jahre alt.
Haben die nicht von St. Gallen noch einen Spieler geholt dieses Jahr? Müsste dann der zweite Spieler sein.
Bin ich nicht so sicher, aber ja, weiß ich nicht. Hab ihn noch nicht spielen sehen. 3 Millionen
Marktwert. Guckst du nicht so Schweizer Liga?
Nee, nicht so. Digga, ich schau doch nicht mal normalen Fußball oft.
Schau mal gerade, weil ich meine, ich hätte da was im Hinterkopf, dass die bei, ja, Tatsache, diesen, der auch gespielt hat, Matej Maglica.
Ja.
Der gegen Bochum gespielt hat und, nee, den haben sie ausgeliehen an Darmstadt. Der hat gegen die Eintracht gestern gespielt. Den haben sie weggekauft von St. Gallen. Alles klar, okay. Und dann hatte ich irgendwie sowas im Hinterkopf. Naja. Aber war auf jeden Fall in Summe schon wieder ein sehr, sehr geiler Spieltag. Also gerade für Spieltag 1 war ich echt ein bisschen irritiert, dass so viele Tore dann in Summe fallen. Das ist man gar nicht so gewohnt.
Ja. Kevin Schlotterbeck zurück zu Bochum eventuell.
Ja, würde, glaube ich, auch dahingehend Sinn machen, dass er halt aktuell nicht spielt und Bochum ja durchaus in der Defensive, wie man am Wochenende gesehen hat, es nicht schaden kann, wenn da, sage ich mal, ein bisschen Konkurrenz reinkommt und ja. Macht Sinn.
Und solide, ja.
Genau. Das heißt, ich würde sagen, einfach, wir warten nochmal, es sind ja 10 Tage noch, so circa. Denn dann machen wir auf jeden Fall eine, ja, Allround-Transfer-Folge. Schauen mal, was sich getan hat in der Bundesliga noch in den letzten 10 Tagen. Ansonsten können wir auch gerne nochmal unsere Top-Transfers, Flop-Transfers und so weiter und so fort. Die werden ja auch einige Spiele bis dahin gespielt haben. Also das ist auch schon mal eine Folge wert. Und anstelle würde ich sagen, yo, das war der erste Bundesliga-Spieltag. Good, bad and the ugly. Und jetzt haben wir eigentlich the bad? Bad eigentlich immer Gegenteil von the good.
Wo wir in den Partien Ajorg genau. Reicht schon. Ajorg reicht.
Okay, Ajorg ist der Bad des Spieltags. The
bad guy.
Der Bad Guy des Spieltags. 2 Elfmeter verschossen hintereinander. Also.
Und mir fällt noch ein Bad Guy ein. Habt ihr das gesehen? Den Zwischenfall im Doppelpass, wo da einfach Leute durch die Kamera gehuscht sind. Das war auch definitiv ein Bad Guy.
Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber
Hätte mich nicht gewundert, wenn der sich noch ausgezogen hätte vor der Kamera, um zu zeigen, wie geil er ist. Und unsere, und noch was. Noch,
Niveau oder was?
Mir fällt noch was Cooles ein. Die drei Jungs, kennt ihr die Wolfsburger Jungs, die alle drei aus, gleich aussehen mit den Brillen?
Ah ja, ja,
auf
ja.
Auf der Tribüne.
Doch. Ja.
Diese drei Wolfsburger Fans, die waren auch wieder vor Ort und haben wieder Stimmung gemacht. Weißt du, welche ich meine, Ahmed?
Nee, müsstest du mir mal schicken.
Die kennst du zu 100%.
Aber was ich das, also der geilste Jubel im Fußball für mich in der Bundesliga ever ist, als Haaland das Tor gegen Wolfsburg gemacht hat, mit dem Finger auf den Fan zeigt und sie steigt den Stinkefinger zurück. Also das, und die Kamerabewegung ist ja sensationell. Der wollte ja gucken, auf wen zeigt Haaland. Und dreht die Kamera und da ist die alte Frau und denkt sich so, leck mich doch am Sack, du, was willst du von mir? Das ist, ich finde das wirklich sehr, sehr underrated im deutschen Fußball.
Ah, ich habe leider jetzt mein Handy nicht hier, aber du musst einfach mal die Fan-Drillinge angucken im Netz. Fan-Drillinge Wolfsburg. Okay. Dann wirst du sehen, was ich meine. Das sind die Wolfsburger Ultras.
Aber an der Stelle, bevor wir jetzt noch ewig balabern, sagen wir mal vielen Dank fürs Einschalten zu der Folge der Woche. Und nächste Woche dann schauen wir uns oder hören wir uns wieder zu neuen News, zu neuen Flops, Tops, was auch immer. Was
und hoffentlich ist dann Niklas besser gelaunt. Nach der tollen Niederlage gegen Braunschweig am Wochenende.
Aber das ist gut, gell, dass einer jetzt in der zweiten Liga ist. Wir müssen nie über den einquatschen.
Ja, ist auch besser so. Ich krieg ja wirklich Schnappatmung, wenn ich sehe, was Schalke mit Ball veranstaltet. Das ist ja ganz wild.
Okay. Ah. Also, gute Woche noch. Macht's gut. Ciao, ciao.